Herzlich willkommen zur Guten Morgenstern-Sendung, den Kurznachrichten am Donnerstag, den 13. März. Es ist Ramadan, Helau oder so ähnlich. In Berlin-Neukölln hat eine Schule ihre Schüler dazu gezwungen, am muslimischen Ramadan-Fest, dem Fastenbrechen, teilzunehmen. Es ist ein Pflichttermin, auch ausdrücklich für Nicht-Muslime. Kinder und Eltern der 7. Klasse flatterte eine Einladung zum Iftar, dem Fastenbrechen, ins Haus. Von 17.30 Uhr bis 20 Uhr am 28. März, einem Freitag, dem Tag vor Ende des Fastenmonats Ramadan. In der Einladung der Schule steht geschrieben: Liebe Schüler, liebe Eltern, ich möchte Sie darüber informieren, dass wir in der Schule einen Iftar, in Klammern Fastenbrechen, veranstalten. Das heißt, Ihr Kind wird von 17.30 Uhr bis 20 Uhr in der Schule sein. Dafür ist es wichtig, dass Sie etwas mitbringen. Wir haben gemeinsam eine Essensliste erstellt. Nun kommt der brisante Teil. Dieses Treffen ist verpflichtend, da wir dafür einen anderen Unterricht ausfallen lassen. Das Wort verpflichtend ist an dieser Stelle nochmal extra unterstrichen. Die Eltern werden lediglich über Ort und Zeitpunkt und Essensplan informiert. Gefragt werden sie nicht. Der Berliner Bezirk Neukölln und speziell das Viertel, in dem die Schule liegt, ist vorwiegend von Türken und Arabern bewohnt. Ein empörter, nicht religiöser Vater, der Bild auf den Fall hingewiesen hatte: Weihnachten wird nichts an der Schule gefeiert, Ostern auch nicht. Zu keinem der christlichen Feiertage in Deutschland gibt es Pflichtveranstaltungen. Aber zum Ramadan müssen unsere Kinder antreten. Wo leben wir denn? Fragte der Vater. Namen und Nationalität wollte der Vater nicht nennen, aus Angst für Nachteile für seinen Sohn. Erst auf Bildanfrage beim Berliner Bildungssenat wurde der Ramadan-Zwang für die Siebtklässler gestoppt. Ein Sprecher der Bildungsverwaltung sagte: Grundsätzlich gilt für staatliche Schulen in Berlin das Neutralitätsgebot. Die Teilnahme an religiösen Veranstaltungen ist für Schülerinnen und Schüler nicht verpflichtend. Nach Rücksprache mit der regionalen Schulaufsicht und der Schule wurde klargestellt, dass die Teilnahme an der Veranstaltung ausdrücklich freiwillig ist und auch kein Unterricht entfällt. Die Schule selbst antwortete nicht auf Bildfragen. Auch meine Fragen hat die Schule bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet. Auch nicht auf die, welche christlichen Feste an der staatlichen Schule gefeiert werden und ob es auch schon früher ähnliche Ritualzwänge für Kinder gab. Was wir vom Vater eines Sohnes an der Schule definitiv wissen, ist, dass Ostern, Weihnachten oder andere christliche Feiertage nicht gefeiert werden. Es ist also Ramadan. Der macht auch vor Fußballspielen in der Champions League keinen Halt. Während des Ramadans verzichten gläubige Muslime viele Stunden auf Essen und Trinken. Weil in Lille die Sonne 3 Minuten nach Spielbeginn untergeht, wirkt sich das auf das Abendspiel aus. Der BVB verzichtet deswegen in der Startelf des Champions League-Duells auf einen Spieler. Nur 8 Minuten nach dem Anpfiff des Spiels wird plötzlich unterbrochen, damit die Spieler etwas essen können. Weil die Sonne am Mittwoch 3 Minuten nach Spielbeginn unterging, gewährte Schiedsrichter Sandro Scherer den Profis für rund 60 Sekunden die Gelegenheit zur Nahrungsaufnahme. Am Ende gewann der BVB das Spiel mit 2:1. Die Ramadan-Unterbrechung während der Partie fand jedoch großen Anklang. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Zeichen, diese Pause auch zu genehmigen. Das wird oft unterschätzt, aber den Jungs ist der Glaube so wichtig. Darauf sollte man Rücksicht nehmen, sagte TV-Experte Tobias Schweinsteiger bei The Zone. Dortmunds Trainer Niko Kovac hatte zuvor erwähnt, dass der Ramadan bei der Aufstellung natürlich eine Rolle spiele. So wurde Außenverteidiger Rami Benzebaini in der Partie nicht in der Startelf aufgeboten. Er kam erst in der 72. Minute für Waldemar Anton. Man muss sich vorstellen, was das an Kraft kostet. Man merkt schon, dass es an den Kräften zehrt. Wir als Trainer befürworten das natürlich. Ich finde gut, dass sie das machen, aber wir müssen darauf gucken, dass wir die Jungs auf den Platz bringen, die die nötigen Kräfte haben, sagte Kovac kurz vor dem Anpfiff beim Streaming-Sender The Zone. Ramadan hat am 1. März begonnen und endet am Abend des 29. März. Linksverteidiger Benzebaini hatte vor ein paar Tagen bei Bundesliga.de über den Ramadan gesprochen. Die ersten Tage können ein bisschen schwierig sein, aber danach ist es in Ordnung. Es ist etwas Persönliches, das ich tun möchte, und ich habe gelernt, damit umzugehen. Jeder schafft das anders, aber für mich ist es kein Problem. Ich kann ohne Probleme trainieren und den Ramadan einhalten. Iller Kirchberg im Jahr 2019. Damals hat Mukta N. zusammen mit anderen Flüchtlingen eine 14-Jährige über mehrere Stunden vergewaltigt. Der Aufschrei war groß. Dafür verbüßte N. eine Haftstrafe von gerade einmal 2 Jahren und 2 Monaten. Deutschland schob ihn letztes Jahr im August nach Afghanistan ab. Jetzt will der 31-Jährige offenbar zurückkehren. Am 30. August 2024 saß Mukhtar N. in einem Abschiebeflieger nach Kabul als einer von 28 Straftätern. Damals wurde der Bundesregierung vorgeworfen, vor allem Nancy Faeser, es handele sich bei der Abschiebung kurz vor den Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg um eine PR-Aktion. Seit diesem Tag gab es keinen weiteren Abschiebeflug direkt nach Afghanistan. Zudem wurde damals scharf kritisiert, dass jeder der 28 Straftäter 1.000 Euro Handgeld mit auf den Weg bekommen hat. In Afghanistan liegt das Jahresdurchschnittseinkommen bei etwa 600 Dollar. Umgerechnet also bei etwa 550 Euro. Es handelte sich damals um den ersten Flug seit der Machtübernahme der Taliban 2021 und eben den bis heute letzten. Denn die Bundesregierung erkennt die Islamisten nicht als Regierung an, will mit ihnen nicht direkt verhandeln, obwohl Nancy Faeser es angekündigt hatte. Nun hat RTL den Vergewaltiger von Illa Kirchberg ausfindig gemacht. Allerdings nicht im Hindukusch, sondern im Iran. Dort plant Mukhtar N. seine Rückkehr. Gemeinsam mit seinem Anwalt, der versuche, ihn wieder nach Deutschland zu holen, wie N. einer RTL-Reporterin sagte. Der Grund? Er hatte damals eine Freundin und mit ihr zusammen ein Kind. Deshalb sagte sein Anwalt bereits unmittelbar nach der Abschiebung, er wird wiederkommen. In der Sendung RTL Extra wurde Mukhtar N. erneut zu seinem Verbrechen befragt. Er habe dem Opfer nichts getan, behauptet der Abgeschobene. An der Vergewaltigung will er nicht beteiligt gewesen sein. Gleichzeitig sagt er aber, das war damals und ich habe mich geändert. Der Afghane berichtet von Angriffen nach seiner Ankunft in Kabul. Er sei wegen seines Aussehens mit einem Stock geschlagen worden. Ein Taliban habe zu ihm gesagt, du bist kein Afghane. In seinem Heimatdorf sei er angefeindet worden, weil er ein Kind mit einer Christin habe. Laut RTL ist Mukhtar N. nicht der einzige Passagier des Abschiebeflugs, der sich mittlerweile im Iran aufhält. Das Land gilt nach Einschätzung von Experten als erster Anlaufpunkt in der Region, um von Afghanistan nach Europa zu gelangen. In der RTL Extra Doku, in der es um die abgeschobenen Straftäter geht, kommen aber auch die Taliban selbst zu Wort. Sie bieten der Bundesrepublik sogar an, wöchentlich 200 abgeschobene Afghanen bei sich aufzunehmen. Wir möchten Kontakte auf hoher Ebene haben und dass zwischen beiden Ländern diplomatische Beziehungen aufgenommen werden, sagte der Taliban-Sprecher Sabihullah Mujahid in dem Beitrag der Journalistin Div von Bötticher. Afghanistan und die dort regierenden Taliban sind gewillt, weitaus mehr Personen aus Deutschland im Rahmen von Abschiebungen aufzunehmen als bisher geschehen, will aber, dass die Bundesrepublik diplomatische Kanäle eröffnet und Verhandlungen darüber führt. Statt Afghanen, vor allem Straftäter, in die Region abzuschieben und mit den Taliban zu verhandeln, so wie Nancy Faeser es angekündigt hatte, holt die Bundesregierung weiterhin im Wochentakt hunderte Afghanen per Charterflug direkt nach Deutschland. Meist aus Pakistan oder aus Tadschikistan. In der 24-minütigen Reportage kündigt an anderer Stelle ein Kämpfer namens Kari Intisa ebenfalls an, dass Straftäter aus Afghanistan nicht in Deutschland, sondern in Afghanistan ihre Strafe absitzen sollen. Schickt uns die Typen hierher zum Islamischen Emirat. Wir werden hier Gericht halten, mit ihnen sprechen und Allah wird dann richten. Was martialisch nach Scharia-Recht klingt und als Argumentationsgrundlage dafür diente, warum etwa die Grünen sich immer wieder weigerten, nach Afghanistan abzuschieben und die Taliban als Verhandlungspartner zu legitimieren, wird dabei an anderer Stelle der Reportage zumindest in Zweifel gezogen. Es war nämlich nicht der erste Besuch der RTL-Reporterin in Afghanistan. Schon im letzten Jahr, kurz nach den Abschiebungen der 28 Straftäter, sprach sie mit einem der abgeschobenen Asylbewerber, damals mit Abdul F. Er sagte zu ihr, für mich war es eher so etwas wie ein Glücksfall, er spricht von der Abschiebung. Inzwischen habe er 2 Läden und ein Haus. Die Erfahrungen vor Ort decken sich nicht mit den Angstszenarien, die ihm in Deutschland mitgeteilt wurden. So habe etwa ein Richter zu ihm gesagt, er würde vor Ort unter der Brücke landen. Er hat gesagt, wir würden hier nicht frei sein, wir könnten hier nicht atmen, aber das stimmt nicht. Die Taliban haben sich laut ihm verändert. Auch der Taliban-Kämpfer Intisa sagt, die Sicherheitslage sei deutlich besser als in vorigen Jahren und Jahrzehnten. Das würde für Deutschland bedeuten, dass auch für Afghanistan die Fluchtgründe nicht mehr vorliegen. Eine neue Bundesregierung müsste unmittelbar nach Amtsantritt mit den Taliban in Verhandlungen treten und die CDU sollte ihre Versprechen dieses Mal umsetzen. Söder forderte nach dem Anschlag in München wöchentliche Abschiebeflüge nach Afghanistan. Es scheint also am politischen Willen und nicht zwingend an der Lage in Afghanistan selbst zu liegen. Die CDU in Deutschland behauptet momentan sehr vieles. Neben dem Brechen unzähliger Wahlversprechen, wie zum Beispiel der Schuldenbremse oder einer harten Asylpolitik, kommt nun aber noch mehr wahrscheinlich dazu. Die SPD fordert nun ein Wahlrecht für alle, die langfristig hier leben, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft. Kurz vor der Wahl traf Olaf Scholz am 21. Februar eine 93-jährige Türkin, die ohne jede Deutschkenntnisse die Staatsbürgerschaft geschenkt bekam. Sie versicherte dem Kanzler, dass sie auf jeden Fall die SPD wählen wolle. Die 93-jährige Fatma T. habe ihr ganzes Leben in Deutschland gelebt und hart gearbeitet. Das hat sie nicht selbst mitgeteilt, sondern ein türkischer Journalist, der für sie übersetzt hatte. Sie spricht kein einziges Wort Deutsch und jetzt will die SPD an diesen Erfolg anscheinend anknüpfen. Kurz vor den Koalitionsverhandlungen fordern SPD-Migrationspolitiker eine Abkehr vom schwarz-roten Plan. Fast alle Ausreisepflichtigen sollen eine, Zitat, Perspektive bekommen. Deutschland soll eine 500.000 Fachkräfte pro Jahr holen, auch wird ein Automatismus für den Erhalt der Staatsbürgerschaft angeregt. Die Arbeitsgruppe Migration und Vielfalt der SPD fordert nun einen Kurswechsel in der Zuwanderungspolitik. Und zwar in entgegengesetzter Richtung von CDU und CSU. Allein um die Lücken im Arbeitsmarkt ausgleichen zu können, müsste jährlich eine 500.000 Menschen nach Deutschland zuwandern, und zwar zusätzlich zu jenen, die hierzulande Schutz vor Verfolgung suchen. In ihrem Positionspapier fordern sie gleich mehrere Dinge. Ein sogenanntes Bundesfachkräfteprogramm, dafür sollen 500.000 Personen jährlich kommen. Fachkraft sollen dabei aber nicht nur Menschen mit Qualifikation sein, sondern auch mit, Zitat, nachvollziehbarem Potenzial. Illegale Ausreisepflichtige sollen eine Perspektive in Deutschland erhalten und nicht abgeschoben werden müssen. Abschiebungen sollen, Zitat, nur als allerletztes Mittel in klar definierten Fällen und unter folgenden Bedingungen in Betracht kommen, etwa bei Intensivtätern oder wiederholtem Missbrauch des Asyl- und Sozialsystems. Dann kommt der brisante Punkt: Wir fordern ein Wahlrecht für alle, die langfristig in Deutschland leben, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft. Weiter noch: Personen, die seit 25 Jahren in Deutschland leben, sollen automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, es sei denn, sie widersprechen aktiv. Und der letzte Punkt: Um Zuwanderer besser zu integrieren, soll ein Ministerium für Migration und gesellschaftliche Teilhabe auf Bundesebene geschaffen werden. Den Abbau der Bürokratie hatte man sich schon in den letzten Koalitionsvertrag geschrieben, nun soll also noch ein weiteres Ministerium und mehr Personal dazukommen. Das einzige akzeptable weitere Ministerium in Deutschland wäre ein Abschiebe- oder Remigrationsministerium. In einem Park in Herne, Nordrhein-Westfalen, soll es eine rassistische Attacke auf eine Mutter und ihr Baby gegeben haben. Während des Angriffs habe ein Mann dabei rassistische Parolen gebrüllt. Die Frau flog mit ihrem Baby auf den Boden. Das kleine Mädchen, 2 Monate alt, kam ins Krankenhaus. So zumindest die bisherige Version des Vorfalls. Nun kommt heraus, die Mutter hat alles bloß erfunden. Die Frau hatte behauptet, ein Radfahrer hätte sie in Herne getreten und rassistisch beleidigt, als sie mit ihrem 2 Monate alten Baby im Park unterwegs war. Das Mädchen sei dabei zu Boden gefallen, habe sich verletzt. Es waren unfassbare Vorwürfe, es kamen natürlich schnell Solidaritätsbekundungen und auch die Polizei zeigte sich schockiert. Sogar der Staatsschutz hatte Ermittlungen aufgenommen, nachdem die Frau den Vorfall gemeldet hatte. Doch bei den Befragungen der Zeugen stellte sich der Sachverhalt als gelogen heraus. Einen Radfahrer hat es nämlich nie gegeben. Stattdessen soll die Frau die Leine ihres Hundes an ihrem Kinderwagen festgemacht haben. Als ihr Hund daran zog, kippte der Wagen samt dem Baby um. Eine Zeugin half der Frau daraufhin. Warum die Deutsche mit indischen Wurzeln das Geschehen anders darstellte, ist laut Polizei Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Staatsschutzes. Immer wieder kommt es vor, dass Migranten sich solche Angriffe und Attacken vor allem mit rassistischem Hintergrund ausdenken. Ähnlich wie bei falschen Vergewaltigungsvorwürfen führen solche erfundenen Geschichten dazu, dass den echten Opfern solcher Taten immer weniger Glauben geschenkt wird. Das waren die Kurznachrichten am Mittwoch. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr hier in Zukunft nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mir hier gerne folgen. Wir hören uns hier morgen früh wieder, pünktlich um 7. Ich sage Tschüss und bis dahin, macht's gut.